als dann wirklich die Batterie so reingerutscht ist und das Ganze klack-klack gemacht hat und einmal gepiept hat und die Fronten, die Rückleuchte plötzlich angesprungen sind. Diesen Moment werde ich nie vergessen, weil das war dann schon ein unheimliches Glücksgefühl, dass wir gemeinsam das geschafft haben, von dem wir zuvor eben 12 Monate geträumt haben.
Moin und willkommen bei Freifahrt, dem Interview-Podcast zum Thema Mikromobilität rund um Fahrräder, E-Scooter, Lastenfahrräder und neuen Fahrzeugkonzepten. Hier spreche ich mit Expertinnen, Unternehmerinnen, Herstellern, Entscheidern, Enthusiasten und auch Kritikern über die Zukunft der Mobilität. Mich interessiert, warum das Fahrrad seit 200 Jahren existiert und dennoch weniger Beachtung findet als E-Scooter, welche innerhalb von weniger als 2 Jahren in aller Munde sind. Ich möchte herausfinden, was wir tun müssen, damit Mikromobilität mehr Beachtung bei der Verkehrsplanung bekommt und wir so in Zukunft in gesünderen und lebenswerteren Städten leben können. Mich fasziniert, warum es in Holland und Dänemark selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wir hierzulande wiederum kostenlosen Parkraum als selbstverständlich erachten. Ich möchte von meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen lernen und so für euch einen 360-Grad-Blick auf Fahrzeuge, Anbieter, Strategien, Politikbedenken und auch Potenziale werfen. Mein Name ist Sebastian Hofer und heute spreche ich mit Reinhard Pascher. Er ist Geschäftsführer und Design Director bei Pascher & Heinz, einer Designagentur für Sport und Mobilität aus München. Außerdem ist er Aufsichtsratmitglied und Innovator in der Produktentwicklung von Fai Shen, einem der größten Hersteller für E-Scooter in China. Reinhard benutzt gerne den Begriff Surf the Street, denn sein eigener Antrieb ist es, die urbane Mobilität spaßiger und nachhaltiger zu gestalten, um somit sein persönliches Zielbild von lebenswerteren Städten zu erreichen. Dafür hat er zusammen mit Fai Shen einen E-Scooter entwickelt, von dem sie behaupten, dass er besser ist als alles, was wir bisher auf der Straße kennen. Zum einen wegen der verbesserten Geometrie und Fahrdynamik. Zum anderen ermöglicht ihr neuestes Modell, die Akkus ohne Einsammeln der E-Scooter vor Ort zu tauschen. Um die Hintergründe von all dem zu beleuchten, sprechen wir viel über die Bedingungen der Produktentwicklung und der Produktion in China. Aber auch über kulturelle Facetten, Momente der Freude und der Überraschung. Denn ganz viel Positives und auch natürlich Kritikwürdiges an der E-Scooter-Sharing-Branche hängt ja mit der chinesischen Fahrzeugindustrie zusammen. Begonnen hat das Ganze ja gewissermaßen mit der bloßen Verfügbarkeit von zweckentfremden Scootern für den Privatgebrauch. In kürzester Zeit sind infolgedessen verschiedene, mehr oder weniger etablierte Hersteller, wie eben auch Fai Shen, auf den Zug aufgesprungen, um neue und bessere Modelle zu entwickeln. Inzwischen sind wir an einem Punkt angekommen, wo sich die Spreu vom Weizen trennt und sich die Hersteller sowohl durch Qualität, aber auch durch passgenauere Produkte für NutzerInnen und Betreiber gleichermaßen differenzieren wollen. Doch bevor es losgeht, habe ich noch 2 kurze Hinweise für euch. Zum einen zu der Micromobility Expo in Hannover, über die wir am Ende kurz gesprochen haben. Wie alle Veranstaltungen ist diese leider wegen Covid-19 verschoben worden und findet nun jedoch erfreulicherweise vom 27. bis 29. August statt und ich freue mich, den oder die ein oder andere von euch dort zu treffen. Und dann möchte ich noch einmal kurz auf Steady aufmerksam machen. Zahlreiche PodcasterInnen entscheiden sich ja gerade dazu, ein Mitgliedschaftsprogramm zur Finanzierung auf Steady zu starten und deshalb habe ich das einfach auch mal gemacht. In meiner Zwischenfazitfolge habe ich ja auch schon mal darauf hingewiesen, dass mir als freier und unabhängiger Podcaster jede Unterstützung enorm hilft, Freifahrt vor allem in diesen schwierigen Zeiten weiterhin unabhängig produzieren zu können. An dieser Stelle deshalb schon mal ein großes Dankeschön für alle bisherigen Unterstützerinnen und Unterstützer. Den Link zu Steady und auch zu meiner Kursumfrage, wie dir mein Podcast gefällt, findest du natürlich in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Reinhard Pascher und seinem wunderbaren österreichischen Akzent. Reinhard Pascher, du bist ja also ein richtiger Antreiber, oder? Wieso fasziniert dich das Neue so sehr? Du beschäftigst dich mit Innovationen, du beschäftigst dich mit neuen Produkten, jetzt vor allem Mikromobilitätsbereich. Darüber würde ich gerne mehr von dir erfahren. Deswegen herzlich willkommen, Reinhard Pascher, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Sebastian. Schon als Kind war ich begeistert vom Skateboardfahren und wollte immer auf die Straße kommen, Surf the Street, schon damals meine Vision. Und auch damals war schon Skateboardfahren auf der Straße verboten und es war immer ein relativ starker Gegenwind für diese neue Mobilität. Und die hat mich aber nie losgelassen und so habe ich eben 40 Jahre für diese neue Mobilität gearbeitet.
40 Jahre für die neue Mobilität gearbeitet, kannst du das ein bisschen einordnen? Was hast du genau getan? Also wer bist du eigentlich?
Ich bin in Österreich, in Graz aufgewachsen, habe dann begonnen, Architektur zu studieren, war aber als Jugendlicher schon steirischer Skateboardmeister und bin dann später im Weltcup im Windsurfen gefahren. Und Mobilität heißt ja nicht nur mit Fahrrad zu fahren, nicht nur mit dem Auto zu fahren, sondern mobil sein heißt, in der Welle zu surfen, heißt auf dem Schnee zu gleiten und heißt vor allem auch in den Straßen dieser Städte einfach Spaß zu haben, um sich fortzubewegen.
Und Pascha und Heinz ist eine Agentur, die du vor wie vielen Jahren gegründet hast?
Bernhard Heinz und ich haben die Agentur vor 32 Jahren, also 1987 gegründet, ursprünglich in Salzburg, und wir sind dann im Jahr 2000 nach München übersiedelt.
Und ihr macht ja Marken für vor allem Sport oder entwickelt Marken für vor allem Sportprodukte, ist das richtig?
Ja, wir sind fokussiert auf den Sport und eben neuerdings eben stärker auch auf die Mobilität. Arbeiten eben für Marken wie Adidas, für Salewa, wie Airbus, aber auch große Marken wie BMW, wie Nike, wie KTM oder Red Bull haben bereits viele Projekte mit uns durchgeführt.
Also manche Hörer wird sich wahrscheinlich jetzt fragen, okay, und was hat das jetzt mit Mikromobilität zu tun? Da müssen wir jetzt mal als allererstes wahrscheinlich die Brücke schlagen. Du bist ja Head of Innovation für Faishen. Faishen ist ein Hersteller, der E-Scooter entwickelt, momentan auf den Straßen zu sehen bei Cirque, die jetzt ja gerade von Bird akquiriert worden sind. Da ist sicherlich noch die Frage, was damit passiert. Kannst du ein bisschen darüber erklären, wie kam das dazu? Faishen, was hat das mit Pascha und Heinz zu tun?
Ja, Faishen ist ein chinesischer Fahrzeughersteller, und vor 2,5 Jahren ist der Mr. Chen, der Eigentümer von Faishen, auf uns zugekommen, nachdem er sich sehr viele Agenturen angesehen hat und hat gefragt, Reinhard, kannst du nicht für uns eine Kindermarke entwickeln? Ich produziere seit 20 Jahren Fahrzeuge für Kinder, für Erwachsene, und bin eigentlich immer unglücklich, auf welchem Niveau die Kinderfahrräder, die Kinderskateboards oder die Kinderscooters sind. Und so hat eine sehr spannende Reise begonnen, indem wir anfangs eben Mikromobilität für Kinder entwickelt haben, also für die Kleinen die Marke Paona. Paona ist hawaiianisch, steht für Balance. Entwickelt haben, und so haben wir mit Surfer-Europameister Tao Schirmacher und Mobility-Designer Christian Zanzotti einzigartige Produkte entwickelt, Mischung zwischen Skateboard und Scooter und Laufräder der neuen Art, die jetzt schönerweise auch beide mit dem German Design Award in Gold ausgezeichnet wurden. So ist es losgegangen. Und ja, von da ist es dann nur noch ein kleiner Schritt zu den Erwachsenen gewesen.
Das heißt, um das zu verstehen, ihr entwickelt diese Scooter, diese Fahrzeuge unter dem Namen Paona für Kinder.
Genau so war es. Wir haben begonnen eben mit Kindern zu arbeiten, mit Zweijährigen, mit Dreijährigen bis zu 5 Jahren, und haben gesehen, wie sie mit ihren Skateboards oder Rollern zurechtkommen oder nicht zurechtkommen, und vielfach war das eben sehr enttäuschend. Die sind nach einer Richtung gefahren, dann haben sie es wieder umgedreht und sind sie nach der anderen Richtung gefahren. Und wir wollten einfach diese Dynamik, diesen Flow den Kindern geben, und so haben wir lange eben experimentiert, bis wir eben neue Produkte eben geschaffen haben, die eben dynamischer, die eben leichter zu fahren waren, die kindergerechter waren.
Und was sagt die Marke Razer dazu, die auch bei Faishen lange Zeit produziert worden ist?
Razer, ich kenne den Andy Wegener schon seit 30 Jahren, der da mit Razer ursprünglich in Deutschland, dann in den USA eben seine schönen Scooter gemacht hat. Die waren natürlich erstmal überrascht, dass plötzlich ihr 20-jähriger Hersteller eigene Produkte macht, durchaus auf Augenhöhe und manchmal vielleicht sogar leicht darüber zu dem Status Quo.
Was zeichnet denn die Scooter denn aus, also diese kleinen Paona-Modelle? Was ist darin denn besonders?
Das Besondere sind dreirädige Scooter, sind eine Kreuzung zwischen einem Skateboard und einem Kickscooter. Vorne eine neuartige Achse, die sehr weich, sehr dynamisch, elegant zu fahren ist. Und dann ist da ein Bügel dran, und mit dem Bügel kann ich praktisch das Skateboard ganz schnell in einen Scooter verwandeln. Ich klappe das auf mit einem Handgriff und fahre dann eben mit einem sehr tiefen Schwerpunkt, sehr kontrolliert, schon bereits mit 2 oder 3 Jahren sehr sicher auf dem Gehweg, auf dem Parkplatz im Hinterhof, eben in den urbanen Gegebenheiten.
Ich stelle mir jetzt vor, dass ihr im Prinzip das neue Bobbycar der Zukunft gebaut habt. Weil wenn man jetzt als kleiner Junge, kleines Mädchen so ein Fahrzeug bekommt und damit ja aufwächst, hilft das? Ist das die Vision?
Was immer diese Gattung jetzt bewegen wird, wir werden es sehen. Wir haben nur gesehen mit den ganz vielen Tests und Prototypen, dass alle Kinder, die das Produkt mal gehabt haben, die den sogenannten Power Flip gefahren haben, die wollten nicht mehr hergeben. Und es war dann immer ein langer Kampf, diese Testprototypen wieder abzuringen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da eine Bewegung eben entsteht, die eben den Einstieg in die Boardsportarten, den Einstieg in das Rollerfahren eben dynamischer und lustiger macht für die Kinder. Und ja, ähnlich wie das Bobbycar geschafft hat, wäre es natürlich toll, wenn das Paona ebenfalls schaffen könnte.
Häufig wird darüber gesprochen, dass Scooter im Vergleich gesehen werden mit Fahrrädern. Und ich auch selber gerne auch sage, naja, Fahrräder sind seit 200 Jahren existent. Auf einmal kommen jetzt E-Scooter und ringen denen so ein bisschen den Rang ab. Wie siehst du das denn? Warum sind E-Scooter denn attraktiver als Fahrräder? Liegt das daran, dass wir es gewohnt sind, mit Scootern früher als Kinder schon unterwegs gewesen zu sein?
Ein Scooter ist ja das einfachste zweirädrige Produkt. Rollen, ein Brett dazwischen und eine Lenkstange. Das hat bereits schon vor 100 Jahren bei der Margarete Steiff sehr gut funktioniert als Kinderspielzeug. Und aus dem Kinderspielzeug ist über die Jahre auch eine gute Produktgruppe entstanden, auch für Erwachsene. Trotzdem hat sich's eigentlich nie bei den Erwachsenen so richtig durchgesetzt, diese großen Kick-Scooter, auch wenn sie gut funktionieren. Diese Durchsetzung hat dann erst mit dem Shared-Scooter-Bereich, als eben in San Francisco, in Santa Monica, die ersten Shared-Scooter aufgetreten sind und plötzlich eben waren die Städte eben voll mit diesen MAS, Mobility as a Service Scooter, wo ich draufsteigen kann, wo ich wegfahren kann, wo ich nach 2 Kilometern den wieder abstelle. Und damit eben sehr instant, sehr schnell von dem Moment, wo ich mein Smartphone zücke, bis zu dem Moment, wo ich fahre, vielleicht 5 Sekunden vergehen und damit es eben schneller erreichen kann wie mit jedem anderen Verkehrsmittel inklusive dem Fahrrad und der Platzbedarf zum Abstellen sehr gering ist und die Anschaffungskosten für den Provider relativ überschaubar sind. Und so hat sich da sehr schnell eine Fahrzeugkategorie etabliert, die zwischen dem Kinderkickscooter, dem Microscooter und eben dem Fahrrad oder gar dem E-Bike sich positioniert hat.
Und das war dann der Aufhänger, wieso dann Feichen auf dich zukam und gesagt hat, wir wollen jetzt auch ein Produkt in der Klasse bauen. War das die Konsequenz aus dem Paona-Projekt?
Ja, Feichen hatte bereits für amerikanische Kunden einige dieser Shared-Scooter gebaut und hat gesagt, okay, was müssen wir tun, um das auch für Europa mit den etwas höheren Anforderungen, mit den höheren Richtlinien ein Produkt zu entwickeln, das in der urbanen Mobilität in Europa gut funktioniert.
Magst du ein bisschen erzählen, wie es dazu kam für diese Entwicklung? Beziehungsweise vielleicht, bevor wir dazu kommen, fällt mir ein, wäre doch interessanter nochmal zu wissen, wer ist eigentlich Feichen?
Ja, Feichen ist ein Fahrzeughersteller eben in Yangkong. Das ist 500 Kilometer südlich von Shanghai, in der Stadt, wo eigentlich die meisten Scooter und die meisten E-Fahrräder gebaut werden. Ungefähr 20% der Mikromobilität kommt aus dieser Stadt. Und der Mr. Chen und seine Familie, die Eigentümer von Feichen, bauen dort seit 20 Jahren Fahrzeuge. Inzwischen sind es ungefähr 2 Millionen Fahrzeuge. Das sind ATVs, also die sogenannten Quads, diese vierrädrigen Fahrzeuge. Das sind Mopeds und Motorroller. Das sind aber auch Wohnmobile und Wohnwagen, sodass dieser ganze Fahrzeugbereich abgedeckt wird und natürlich auch diese Micromobility-Fahrzeuge aller Art, von dem Microscooter angefangen über eben die Personal-Scooter bis hin eben zu den jetzt neuerdings Shared-Scootern. Insgesamt sind das 200 Ingenieure und 2000 Mitarbeiter, also und die produzieren auf einer Fläche von 300.000 Quadratmeter, das ist mehr wie das Messegelände in München, diese Fahrzeuge.
Das klingt sehr beeindruckend. Jetzt wäre meine nächste Frage, wie stehst du denn jetzt zu Faisal?
Ja, wir, Pascha und Heinz als Agentur, hat eben seit 2,5 Jahren den Auftrag, da Produkte zu entwickeln. Und das haben wir da sehr erfolgreich eben durchgeführt, auch mit der Unterstützung eben der Designer eben von Tao Schirmacher und dem Christian Zanzotti. Und sagt der Mr. Jennimer, ich bin wie sein Bruder und er möchte gern, dass ich ihn eben berat in allen Innovationsfragen und auch gleichzeitig eben dadurch im Aufsichtsrat von Faisal eben mithelfe, die Weichen für die Zukunft zu stellen.
Jetzt frage ich mich natürlich, ohne euch zu nahe treten zu wollen, aber in diesem Riesenland mit so viel Kapazität, mit so viel Know-how, die sie sich da aufbauen, wieso brauchen die ausgerechnet euch, um Innovationen im Bereich Scooter zu entwickeln?
Gute Frage. Ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass wir jetzt nicht direkt aus der Mobilität kommen, sondern aus dem Sport. Und uns war immer ein Anliegen, die Rideability dieser Fahrzeuge zu optimieren. Das Gleiche, was wir bei den Kindern vorangetrieben haben, haben wir dann auch bei den Erwachsenen vorangetrieben und haben sehr viel von der Kindermobilität auch gelernt und erstmal sehr lange an der Geometrie der Fahrzeuge gearbeitet, an dem Lenkkopfwinkel, an dem Schwerpunkt, aber in weiterer Folge auch an den Rädern, weil schlussendlich werden diese Fahrzeuge ja nicht von großteils professionellen Scooterfahrern gefahren, sondern jeder Mensch, egal ob das 16-jährige Kind, die Frau mit ihren Stöckelschuhen oder eben die 70-jährige Oma, alle sollen gut damit zurechtkommen. Und damit war es für uns sehr wichtig, dass die Fahrzeuge sehr balanciert sind, sehr sicher im Verkehr und aber auch durch größere Reifen, durch bessere, weichere Bereifungen zusammen mit einer guten Federung, mit einer guten Dämpfung, einfach auf Pflastersteinen genauso wie auf Asphalt oder Beton sehr sicher und kontrolliert und aber auch freudig zu fahren sind.
Wenn ich mir die Produktentwicklung in chinesischen Fabriken vorstelle und in meiner Vergangenheit bei Canyon Bikes war ich ja auch in dem einen oder anderen Laden dort, habe ich immer so das Bild jetzt, vor allem wenn man sich die Scooter anschaut, so Tier Voi beispielsweise, haben jetzt ja beide von Okai die Scooter, das heißt man sieht so oben, der Lenkkopf ist irgendwie identisch, die Bremsen sind identisch, das Brett, das Trittbrett unterscheidet sich ein bisschen, aber ich habe immer so die Vorstellung und kriege das auch in Gesprächen häufig mit, dass man da im Prinzip durch ein riesengroßes Lager läuft und sagt, das hätte ich gern, das hätte ich gern, das hätte ich gern und da steckt man das so zusammen und nachher hat man so einen fertigen Roller. Wie ist das in Wirklichkeit?
Das könnte natürlich genauso sein, aber in Wirklichkeit muss man die Dinge erstmal entwickeln, bevor man sie im Lager zusammen glauben kann. Und uns ist es schon ein Anliegen, nicht einfach nur Komponenten zu bauen und die dann zusammenzuschrauben, sondern es geht um das gesamte Fahrzeug, es geht um die gesamte Geometrie und so entwickeln wir auch gemeinsam mit unseren Kunden und natürlich gemeinsam mit Faisal und den Faisal-Ingenieuren Fahrzeugtypen, die gut funktionieren. Und natürlich gibt es dann Möglichkeiten der Customization, dass man einen anderen Lenker draufbaut, dass man andere Reifen, andere Felgen. Aber in erster Linie müssen die Fahrzeuge mal in der Gesamtgeometrie und eben im Fahrverhalten, aber natürlich auch im Betreiben für den Operator gut funktionieren. und vor allem auch nachhaltig sein. Das heißt, es sollen nur Materialien verwendet werden, die später auch recycelt werden können oder gar schon zweites Leben als Upcycling bekommen können.
Wie lange hat denn die Entwicklung gedauert von so einem, von dem Modell? Es gibt ja das 10-Zoll-Radmodell und 12-Zoll-Radmodell, was du mir vorgeführt hast. Wie lange ging das, hat das gedauert von dem Start bis zu dem Serienproduktion davon? Weil ja häufig diese Innovationszyklen ja sehr, sehr schnell gehen in der Branche.
Ja, wir haben, das ist jetzt ja bereits die dritte Generation, an der wir dran sind. Das heißt, die Zyklen sind in der Tat hier nicht wie beim Automobil, dass wir da mit 5 bis 7 Jahren Zykluszeit rechnen, sondern es ist eher wie beim Mobiltelefon, dass man im Jahr 1 oder 2 Generationen schaffen muss. Das heißt, wir sind jetzt seit 2 Jahren an der Entwicklung dran, haben dann vor ein bisschen über einem Jahr, also vor 16 Monaten begonnen mit dem sogenannten Smart Swap Battery System, also dem Batteriewechselsystem und haben das dann im letzten Sommer auf den Markt gebracht.
Magst du ein bisschen erklären, manche Hörer brennen sicherlich die Frage auf den Nägeln, wie diese Produktentwicklung genau vonstatten gegangen ist? Wir sind ja unter uns. Hast du da ein paar Insights?
Absolut, ja. Wir haben erstmal Prototypen gebaut hier in München und diese Prototypen, die waren ganz besonders, weil die waren ganz stark verstellbar. Das heißt, man konnte den Radstand einstellen, man konnte den Lenkkopfwinkel einstellen, den Nachlauf der Gabel, die Bodenfreiheit. Man konnte aus einem Fahrzeug ungefähr 200 verschiedene Geometrien einstellen und so haben wir uns da vorangetastet und waren dann eigentlich schon sehr froh, dass wir plötzlich mit der verbesserten Geometrie einhändig fahren konnten, was man bei den meisten anderen Scootern eben bisher nicht konnte, weil die einfach die Vibrationen auf dem Lenker viel zu stark hatten. Und dann sogar ist uns der Durchbruch gelungen jetzt mit den 12 Zollen, dass wir ungefähr eine Strecke von 20, 30 Meter freihändig fahren können. Und das ist natürlich für so einen Roller schon ein ganz anderes Fahrverhalten. Und das ist jetzt nicht nur für den Profi, der eben diese 20 Meter freihändig fährt, sondern auch für jeden normalen Menschen, der halt vielleicht nicht freihändig fährt, aber eben wesentlich stabiler eben auf diesem Scooter steht.
Das heißt, Geometrie ist sozusagen euer USP bei dem Produkt. Hast du da irgendwie Zahlen im Vergleich zu denen, die man so kennt, von jetzt wieder genannt Okai oder Ninebot?
Ja, die meisten Scooter unterscheiden sich, dass der Lenkwinkel wesentlich steiler ist. Das heißt, die Lenkstange, dieser sogenannte Stem auf Englisch, die steht viel senkrechter und unsere Stems sind wesentlich weiter nach hinten geneigt, sind aber auch ganz anders gelagert. Das heißt, die Lagerung, und das haben wir da auch herausgefunden, muss einfach durch den großen Hebel, den diese Stangen eben mit sich bringen, muss das ganz anders gelagert sein wie früher beim Fahrrad oder eben bei einem Kinderroller.
Gibt es noch Dinge, die ihr anders gemacht habt im Zuge dieser Entwicklung?
Ja, die größte Entwicklung war der vorher angesprochene Smart Swap Battery Change. Was verbirgt sich dahinter? Da verbirgt sich eine Batteriewechseltechnologie, die funktioniert wie folgt. Der Operator hat seine App auf seinem Smartphone, kommt zu dem Scooter, scannt den QR-Code. Im selben Moment springt dann eine Klappe auf, praktisch im Standbereich. Die Klappe zieht er hoch, kann die Batterie herausziehen, schiebt eine andere Batterie hinein und schließt die Klappe wieder. Innerhalb von 10 Sekunden kann man so die Batterie wechseln. Warum ist das so wichtig? Das ist so wichtig, weil bisher die Scooter eingesammelt wurden und mit Dieselfahrzeugen praktisch zu einem Warehouse, zu einer Ladestation gebracht wurden, dort über Nacht aufgeladen wurden und in der Früh wieder mit dem gleichen Dieselfahrzeug zurückgebracht werden. Das ist jetzt erstens nicht nachhaltig im Sinne von umweltfreundlich und zweitens aber natürlich auch nicht ökonomisch im Sinne von wirtschaftlich für den Betreiber.
Und völlig klar, ja. Die Hörer von und Hörerinnen von Freifahrt sind ja Fachexperten. Insofern ist das, glaube ich, den meisten bekannt. Und das Thema Battery Swapping ist ja auch etwas, was jetzt beispielsweise vor allem durch Tier gepusht worden ist als das große Thema. Warum hat das so lange gedauert, Battery Swapping zu entwickeln?
Battery Swapping klingt einfach, ist aber doch relativ kompliziert, weil gerade in diesen Scootern unten in der Standfläche sehr hohe Vibrationen auftreten durch die steife Bauweise, aber auch durch die relativ kleinen Reifen und die unebenen Straßen. Und da hat sich dann zwei Lösungen herauskristallisiert. Das eine waren die sogenannten Soft Connector. Also ich kann mir vorstellen, praktisch ein Kabel wie bei einem Smartphone, stecke ich das Kabel praktisch in eine Buchse. Das funktioniert gut, ist aber doch relativ umständlich, im Finstern, bei Schneefall oder Regen dann diese Batterie mit dem Kabel zu verbinden und das sicher zu platzieren. Die andere Möglichkeit ist ein sogenannter Hard Connector, wo praktisch die Batterie dann automatisch eben sich verbindet, die aber dann durch die Feuchtigkeit, durch die Vibrationen manchmal eben nicht richtig Kontakte, das heißt, es kann dann zu einem Funkenflug kommen, der sicher nicht ungefährlich ist, zum einen, zum zweiten aber auch dazu führen kann, dass es zu einem Shutdown kommt, das heißt, im schlimmsten Fall bleibt der Scooter mitten auf der Kreuzung stehen und die Folgen kann man sich dann ausrechnen. Und darum haben wir lange gesucht nach einem Stecker, sind dann interessanterweise in Deutschland fündig geworden und wir haben einen schwimmend gelagerten magnetischen Stecker, der praktisch eine Zwischending zwischen einem Soft-Connector und einem Hard-Connector ist. Und dieser schwimmend gelagerte Stecker, der findet automatisch immer das Fahrzeug zur Batterie und damit klinkt sich das automatisch ein und ist auch in allen Fahrsituationen, egal ob in Kurvenlagen, bei Erschütterungen, bei Kopfsteinpflaster, bleibt diese Verbindung immer sicher und stabil.
Ist das ein Patent von euch in der Stelle? Ist das etwas, was sozusagen exklusiv jetzt für Verschenzung?
Wir haben das jetzt exklusiv in unseren Scootern eingesetzt, in dem sogenannten Modell Current 10 und Current 12. Aber dieser Stecker, der wird auch bei E-Bikes oder auch im Automotive-Bereich verwendet. Und ist auch schon millionenfach bewährt, eben in genau diesem harten Einsatz der Elektromobilität.
Ihr habt ja eine ganze Menge neue Sachen da eingebaut, zumindest wirkt das so für mich an der Stelle und neue Gedanken gemacht Richtung Lenkwinkel, Fahrdynamik an der Stelle oder eben auch Nutzbarkeit des Battery-Swapping-Systems. Wie viele Leute haben daran gearbeitet? Bei dir im Team in China, bei Faishen?
Ja, bei uns in der Agentur sind fix angestellt 35 davon, haben in besten Zeiten ungefähr 15 davon an diesen Produkten gearbeitet. Und zusätzlich haben wir noch ungefähr die gleiche Menge an freien Designern und Technikern, eben Ingenieure in Schweden, Designer in München. Aber bei Faishen Micromobility sind ungefähr 40 Ingenieure eben haben an diesen Entwicklungen gearbeitet, sodass das schon ein recht anspruchsvolles und auch recht hochkarätiges Team ist. Und insbesondere darf man dann natürlich auch nicht im Engineering die ganzen Elektroniker vergessen, die eben daran arbeiten, dass eben diese sogenannte IoT und die ganze Operation eben der Controller die Motorleistung und dass eben alles gut funktioniert.
Welche Fertigungstiefe, welche Produktionstiefe hat Faishen? Bauen die alles vom Motor bis zum IoT-Modul, bis hin zur Batterie, die ganzen Hardware-Teile oder bauen die das sozusagen nur zusammen? Das würde mich nochmal interessieren.
Faishen ist ein Hersteller mit einer sehr hohen Fertigungstiefe. Die haben ganz viele verschiedene Technologien, eben beginnend eben mit der Metallverarbeitung, wo sie eben mit Robotern die Rahmen schweißen, die Aluminiumrahmen aus Flugzeugaluminium, dann eben mit eigenen Lackierrobotern bzw. Pulverbeschichtungsanlagen die fertigstellen. Das gleiche ist auch mit den Kunststoffteilen, die ganzen Kunststoffteile werden alle selbst gefertigt. Im Elektronikbereich haben sie eine eigene Elektronikdivision, wo sie die Teile teilweise selbst fertigen und teilweise zukaufen. Aber es gibt natürlich auch Teile, die eben gesourced werden, wie beispielsweise die Lichtanlage, die ja zertifiziert sein muss, und auch der Motor. Wo Faizhen aber jetzt sehr dahinter ist, aus diesem Motor wirklich den höchsten Wirkungsgrad herauszuholen, das heißt eben den Controller da zu optimieren, um einerseits die Beschleunigung zu verbessern, andererseits die Steigfähigkeit. Wir sind jetzt bei einer Steigfähigkeit von über 25%. Das heißt, wir schaffen fast jeden Berg in den Städten. Man hat ja gesehen, in Städten wie Oslo und anderen gibt es ja doch einiges zu erklimmen. Und das ist ja das Besondere, wir haben ja gerade mal 350 Watt Ausgangsleistung. Das ist deutlich weniger wie ein Staubsauger und nur ungefähr ein Sechstel von einem Haarföhn. Und mit diesen 350 Watt muss ich im schlimmsten Fall einen 120 Kilo Menschen transportieren, beschleunigen auf 20, 25 Stundenkilometer die Berge hoch und runter. Und das Ganze mit einer Batterieladung in einer Reichweite von 45 bis 50 Kilometern. Und da war es eben sehr wichtig, dass wir die Effizienz des Motors erhöht haben, dass wir den Controller verbessert haben, aber vor allem auch die Leistungsfähigkeit der Batterie im letzten Jahr deutlich gesteigert haben, sodass eben die Batteriesteuerung eben dafür sorgt, dass man sehr schnell laden kann und gleichzeitig aber genügend Energie hat, um eben diese ganzen Performance-Daten zu erreichen.
Was war so ein Moment, so ein Heureka-Moment in der Entwicklung, bei dem ihr irgendwie gefeiert habt, bei dem ihr gemerkt habt, wow, jetzt habt ihr was Neues, was irgendwie Besonderes, wo ich drauf schon drauf gefreut habe, das jetzt den Sharing-Companies anzubieten?
Ja, vielleicht mal umgekehrt, wie wir begonnen haben, haben wir das etwas unterschätzt. Ja. Obwohl Faizhen ja schon damals 18 Jahre in diesem Geschäft war und wir schon sehr viele Produkte entwickelt hatten, haben wir gedacht, das ist ja nur ein Scooter. Und ein Scooter, der hat zwei Räder und einen Motor und eine Batterie und das ist es. Aber in dem Sharing-Bereich gibt es so viele Anforderungen. Erstens, dass die 365 Tage bei Regen, bei Schnee funktionieren müssen. Zweitens, dann leider der Vandalismus doch sehr stark zugeschlagen hat. Und dann natürlich das ganze Zusammenspiel zwischen dem IoT, der App und dem Motor, der Elektronik, aber natürlich auch der mechanischen Komponenten und das Ganze dann noch durch die deutsche Zulassung zu bringen. Das hat uns schon viele schlaflose Nächte gekostet. Und jetzt zu deiner Frage zurück. Als dann wirklich die Batterie so reingerutscht ist und das Ganze klack-klack gemacht hat und einmal gepiept hat und die Fronten, die Rückleuchte plötzlich angesprungen sind. Diesen Moment werde ich nie vergessen, weil das war dann schon ein unheimliches Glücksgefühl, dass wir gemeinsam das geschafft haben, von dem wir zuvor eben 12 Monate geträumt haben, beziehungsweise eben viele schlaflose Nächte da verbracht haben.
Wo war der Moment? Wo warst du bei diesem Moment?
Da waren wir gerade in China, eben in der Fabrik. Da hat eben der Produktionsleiter und Entwicklungsleiter, der Mr. Lee, den Scooter nach oben gebracht. Wir sind alle herumgestanden und dann hat er die Batterie hineingeschoben und zwei Sekunden später war die Klappe zu und das Licht an.
Ich stelle mir gerade vor, du sitzt hier ja mit deinem Hemd, mit ganz vielen Autos drauf, ganz buntes Hemd, finde ich sehr, sehr lustig, passend zu dem Thema heute. Gleichzeitig bist du ja kein Auto nah, also auch eine interessante Kombination. Und jetzt stelle ich mir vor, wie du in China bist, in dieser Fabrik und diese Situation stattfindet, wo sich alle freuen wahrscheinlich und auch es sehr viel Begeisterung gab. Ich frage mich gerade, Warst du vorher schon mal in China vor diesem Projekt? Wie ging es dir mit diesem Kulturclash, den ich häufig auch erlebt habe dort? Man ist ja sehr höflich auf eine gewisse Art und Weise, gerade die Chinesen. Und gleichzeitig ist es ja einfach ein riesen kultureller Unterschied aus der Welt, aus der du kommst und aus der Welt, aus der die kommen.
Ja, Surfer und als Designer war ich das erste Mal 1983 in China. Da bin ich von Hongkong hinübergefahren, über die Grenze, dann Richtung Shenzhen. Und da hat es kaum eine asphaltierte Straße gegeben. Da sind wir auf Schotterwegen gefahren, insgesamt 5-6 Stunden, bis wir dann in der Fabrik waren, wo Surfbretter und Segel produziert wurden. Bei Neil Bright war das. Und seitdem war ich in etwa 50 Mal in China und es ist natürlich gewaltig, was passiert. Die Schotterwege sind 6-spurigen Autobahnen gewichen und die niederen barackenartigen Produktionsgebäude sind Hightech-Hallen gewichen. Was ich schon immer noch nicht ganz verstehe, wie die Chinesen arbeiten, wie sie denken, wie sie handeln. Trotzdem hat mich sehr oft begeistert, wie schnell aus einem unlösbaren Problem eine Lösung geworden ist und mit welcher Freude auch dann alle zusammengekommen sind und beim Abendessen das eben zelebriert haben. Und wenn man sich dann, wenn man dann sieht, was es zum Abendessen gibt, die verschiedenen Gemüse, die Fische, die Fleischspeisen, wo wir bei uns denken, ja, in China, da wird das alles sicher keine Qualität haben, dann zeigt uns der Mr. Chen Fotos von seinem eigenen Bauernhof und sagt, das ist alles rein biologisch und er versucht, die Schweine da ganz speziell zu behandeln und aufzuziehen und die Rinder genauso und aber natürlich auch der ganze Gemüseanbau. Da ist man dann schon oft verwundert, weil man sich denkt, ja, wir sind im Westen so fortschrittlich und so weit vorne und dann zeigen uns die, wie biologische Landwirtschaft funktioniert. Also das ist dann immer auch ein sehr überraschender Moment.
Das heißt, du fühlst dich sehr wohl, wenn du dort bist?
Generell fühle ich mich dort sehr wohl. Auf der anderen Seite ist es aber auch immer sehr anstrengend, weil wir oft ja auch nur kurze Zeit da sind und in der kurzen Zeit viel erreichen wollen. Und manche Dinge sind dann oft aber natürlich auch sehr befremdlich und auch beim Essen, wenn dann die Hühnerkrallen auf den Tisch kommen, dann ist das dann immer noch nicht ganz das, was ich genießen kann.
Wie würdest du deinen Einfluss in der Fabrik dort benennen? Du hast ja gesagt, du sitzt im Aufsichtsrat inzwischen.
Wir arbeiten ja da sehr stark im Team. Einerseits eben mit den Entwicklungsleuten eben in China, andererseits aber mit Mai Xu, das ist eine Chinesin, die in Traunstein lebt, mit der wir sehr eng am Europageschäft arbeiten und die dann auch meistens zusammen mit uns in China ist. Und ich denke, gemeinsam haben wir da schon einen sehr großen Einfluss. Wir haben auch mehrmals in der Woche eine Videokonferenz, wo wir verschiedene Dinge besprechen. Und unsere Meinung wird da sehr schnell umgesetzt. Einmal zum Beispiel haben wir diskutiert mit dem Mr. Chen, dass die Tests, die dort durchführten, auf dem glatten Hallenboden mit den Scootern zu fahren, dass die nicht ganz der Realität in Europa entsprechen. In Europa gibt es eben rauen Asphalt, Schlaglöcher, Straßenbahnschienen, Pflastersteine und so weiter. Und dann war er sehr interessiert und hat sich das alles schildern lassen und wir haben ihm Fotos geschickt von diesen Straßen und dann habe ich mir gedacht, okay, die werden sich das anschauen und dann war ich 4 Wochen später wieder da, dann haben die das alles nachgebaut, einen kompletten Testtrack vor der Fabrik hingestellt gehabt, eben mit Stufen, mit 12 verschiedenen Asphalt- und Pflastersteinarten, mit Steigungen, mit Kurven. Und haben bereits dort schon seit einer Woche die Scooter 24 Stunden lang auf ihre Performance getestet. Und da habe ich mir gedacht, das kann jetzt aber nicht sein, ich habe irgendeinen Wunsch, einen Gedanken und habe den nicht einmal noch genau geäußert, geschweige denn aufgezeichnet und schon ist er realisiert.
Gutes Stichwort, Thema Sicherheit und Testing. Gibt es Standards? Und welche Standards werden beim Testing beispielsweise von Lebensdauertests durchgeführt? Gibt es also Rollenprüfstände beispielsweise?
Ja, absolut. Wir haben bei Fashion ein Labor von über 1000 Quadratmeter und da gibt es Prüfstände zu allen erdenklichen Bereichen. Einerseits natürlich diese Belastungstests auf Rollenprüfständen, dann die gleichen Tests eben mit Rollen, die entsprechende Hindernisse darstellen, mit Belastungen bis 300 Kilo, dann die entsprechenden Festigkeitstests von den verschiedenen Fahrzeugkomponenten, Abriebtests von Reifen, UV-Tests, Wassertests, Kältetests, Hitzetests, also alles, was man sich vorstellen kann an Tests, wird dort durchgeführt und dann auch genau protokolliert. Und einerseits für Testzwecke, also für den Entwicklungsbereich, aber andererseits dann auch die Eingangskontrolle von Komponenten bis hin zu einer 100%igen Prüfung aller Motoren. Das heißt, jeder Motor wird erstmal getestet auf seine Leistung und auf seinen Rundlauf.
Sind das ISO-standardisierte Tests oder sind das Eigenentwicklungen von der
Fabrik? Sowohl als auch. Einerseits gibt es natürlich alle ISO-Zertifizierungen und auch eine sehr enge Kooperation mit der Tekra, die ja sowohl in China aktiv ist, wie auch in Klettwitz, also südlich von Berlin, wo wir eben da sehr eng zusammenarbeiten, um eben diese Standards sicherzustellen. Genau diese Tests werden aber dann eben in den eigenen Labors von Faishen durchgeführt mit mindestens den gleichen Werten, wenn nicht teilweise noch deutlich strenger als das von DIN, TÜV, Tekra und Co. vorgegeben wird.
Du hast vorher erwähnt, dass das Thema Nachhaltigkeit auch eine Rolle spielt, dass teilweise abgecycelte Produkte wieder in den Produktionszyklus eingepflegt oder eingespeist werden. Magst du ein bisschen was erzählen über deinen persönlichen Standpunkt zum Thema Nachhaltigkeit, ökologischer Nachhaltigkeit und auch wie das in der Produktion dort gelebt und priorisiert wird?
Ja, ich persönlich bin ja in dem Umweltbereich schon sehr lange aktiv. Wir haben ja für Volvo bereits im Jahr 2008 ein großes Forum mit 1000 Leuten gemacht zum Thema Nachhaltigkeit. Das Stichwort war da Eco-Design mit Vortragenden wie Michael Braungart und anderen Vordenkern der Mobilität, auch damals schon die ersten Elektroautos von Volvo vorgestellt worden. Und da haben wir schon gesehen, dass die Mobilität natürlich eine ganz große Herausforderung vor sich hat. Einerseits natürlich den Wandel weg vom Petroleum, weg von den fossilen Energieträgern hin zur nachhaltigen Energie, aber natürlich auch genauso von den ganzen Materialien. Und da haben wir lange Zeit auch die Schweizer Firma Bluesign beraten, die für den ganzen Sportartikelmarkt, insbesondere für den Textilbereich, eben diese Zertifizierungen durchführt. Und da haben wir gesehen, dass eben ein sehr großer Teil der Nachhaltigkeit eben über die Erzeugung der Grundstoffe erfolgt. Also welchen Wasserverbrauch habe ich da, wie reinige ich das Wasser nach meiner Lackierung, mit welcher Energie erzeuge ich Aluminium, wie hoch kann die Recyclingquote bei Aluminium sein, welche Lacke setze ich ein, wo kann ich eben mit Wasserlacken etc. arbeiten. Und so ist bei Faishen schon ein relativ großer Teil nach diesen Gesichtspunkten optimiert worden, auch wenn man zugeben muss, dass natürlich auch noch viele große Bereiche vor uns liegen, wie beispielsweise eben auch das Recycling der Batterien. Wobei es da natürlich im ersten Schritt mal darauf ankommt, dass man Batterien hat, die man nicht nach 3 Monaten wegwirft oder recycelt, sondern Batterien hat, die vielleicht 2 oder gar 5 Jahre halten. Und
wenn man kurz unterbrechen darf, welche Batterien, also du sagst, manche halten sehr kurz und manche etwas länger. Was haben wir denn aktuell auf dem Sharing-Markt für Produkte, weißt du das?
Ja, natürlich, es kommt schon mal auf die Zellen an, die da verbaut werden, ob das eben Markenprodukte sind, wie beispielsweise eben von Samsung, LG oder Panasonic, die ja schon mal wesentlich sauberer hergestellt werden wie andere. Wir setzen ausschließlich solche Zellen ein. Aber das Entscheidende ist, wie werden diese Zellen geladen, wie werden sie entladen, wie ist dieses sogenannte Battery Management System eben eingesetzt, wie wird es kontrolliert und damit, wie viele Zyklen bringe ich aus so einer Batterie heraus. Und wir sind da durchaus inzwischen bei Zyklen von 1000 und weiter rüber, auch bei 2.000 bis 3.000. Und wenn man sich vorstellt, dass ein Scooter jeden Tag oder jeden zweiten Tag geladen wird, dann sind es in etwa 200 bis 300 Ladezyklen pro Jahr. Das heißt, wir kommen da schon auf eine sehr lange Lebensdauer dieser Batterien, die meistens die Lebensdauer des Scooters bei Weitem übersteigt.
Was passiert dann damit? Gibt es dann eine Art von Programm, das mitverkauft wird an jetzt einen Sharing-Anbieter, der wiederum diese Batterien recyceln kann in Zusammenarbeit mit der Fabrik? Ist das die Verantwortung des Sharing-Operators selber?
Ja, erstmal durch den Battery-Swap sind die Batterien ja separat vom Scooter. Das heißt, unabhängig von der Lebensdauer des Scooters, wenn die Batterie länger hält, kann ich die im nächsten Scooter wieder einsetzen. Das ist mal der erste Punkt.
Und war das davor? Davor waren die quasi Teil und damit quasi nicht austauschbar?
Die Batterien waren ja meistens fix verbaut. Das heißt, die waren erstmal schwierig da herauszubekommen, zum einen. Zum zweiten aber die Wahrscheinlichkeit, dass die dann im neuen Modell noch so genauso eingesetzt werden konnten, war eher relativ gering. Ja, also das erste Upcycling von Batterien ist ja, diese Batterien weiter zu verwenden. Im Idealfall in dem nächsten Scooter oder eben aber auch in Speichern, in Energiespeichern aller Art, wo gebrauchte Batterien bereits einen relativ großen Markt haben, wenn die gut sind, wenn die in einem guten Zustand sind. Das heißt, man kann gebrauchte Batterien inzwischen auch verkaufen. Das ist der beste Weg eigentlich, das Leben der Batterie möglichst lang zu haben. Ansonsten ist natürlich die Frage des Recycling von Lithium-Batterien noch etwas in den Kinderschuhen, aber es gibt bereits einige Pilotanlagen und im Zuge eben der Elektrifizierung der Automobilindustrie gibt es auch große Bestrebungen und da werden wir auch in Deutschland in Kürze einige Recyclingwerke am Start haben.
Ich reite da so drauf rum, weil ich das interessant finde, wenn man jetzt wirklich, also es ist ja ein zusätzlicher Vorteil auch von dem Swapping-Ansatz, dass eben logischerweise die Batterie nicht Teil von dem Scooter ist. Gleichwohl heißt das ja aber auch im Umkehrschluss, dass die Modelle, die bisher auf dem Markt waren, wo ja immer gesagt wird, die halten nicht lange und landen dann alle irgendwie auf dem Schrott, hat man ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, kaum eine Chance, das zu recyceln im Sinne von auseinanderzunehmen, das Produkt.
Ja, die Entwicklung von dem Scooter war natürlich über Nacht. Ja? Das heißt, man hat einen Personal Scooter, also einen Scooter, wo ein Mensch vielleicht am Tag 1, 2, 3 Kilometer fährt, wenn es hochkommt, und das vielleicht 3 Tage in der Woche, das heißt in der Woche 15 Kilometer fährt, die gleichen Scooter sind plötzlich 40 Kilometer am Tag gefahren und damit war natürlich nach 3 Monaten Sendepause. Dafür waren die einfach nicht konzipiert. Und da hat die Industrie aber schon sehr schnell gelernt, weil das natürlich für die Anbieter natürlich auch ein wirtschaftlicher Totalverlust ist, wenn die nach 3 Monaten, eben solange sie noch nicht amortisiert sind, bereits den Geist aufgeben. Dadurch sind auch bei allen Mitbewerbern die Scooter inzwischen bei einer Lebensdauer von 6, 12, manchmal sogar 16, 18 Monaten angelangt. Und ich denke, wir sind da im Moment eben noch mal einen Schritt weiter, indem wir eben da 24 Monate durchaus die Lebensdauer erwarten. Und wenn man sich vorstellt, dass die bis zu 40 Kilometer eben am Tag bewegt werden und das 250 Tage im Jahr, dann komme ich da auf eine Laufleistung, und so haben sie ja auch getestet, von mindestens 20.000 Kilometer, und es gibt kaum ein Fahrrad, das je so lang gefahren wurde im Laufe seines Lebens.
Die Frage, die mich trotzdem noch umtreibt, ist: Gibt es Aktivitäten oder gibt es Ambitionen eher, dass man diese Komponenten bewusst zurücknimmt? Also die Elektronikkomponenten jetzt, vor allem die Batterie oder den Motor, wenn das sozusagen diejenigen sind, die eben als am längsten leben bei so einem Produkt, bevor halt das, der Rahmen, die mechanischen Komponenten kaputt gehen?
Ja, inzwischen haben ja alle Komponenten eine ganz klare ID, das heißt, die können auch ganz genau kontrolliert und überwacht werden. Das heißt, ich sehe als Anbieter genau, welche Batterie in meinem Lager in welchem Zustand ist, und damit kann ich natürlich dieses Management optimieren und die Batterien eben wesentlich länger im Einsatz halten. Das ist mir der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist dann, es gibt eben da diverse Händler, die eben diese Batterien aufkaufen und dem ein zweites Leben geben, in Energiespeichern für Industrie, Gewerbe oder auch private Bereiche, eben diese Energiespeicher für Solarenergie und andere erneuerbare Energien. Aber, und das wird jetzt der große Punkt natürlich auch werden, wie wird man in Zukunft das auch nochmal industriell voranbringen, um eben da vielleicht durchaus eben ein Upcycling dieser Batterien anzubieten.
Joe Kraus, der Präsident von Lime, hat ja auf der Micromobility-Konferenz in Berlin im Oktober letzten Jahres gefordert, oder dass es Standards geben muss in baldiger Zukunft. Und ich frage mich gerade, ob jetzt beispielsweise das Swapping-Akku, ob der nicht etwas sein kann, der standardisiert wird, dass im Prinzip jeder in der Branche denselben Akku nimmt. Und natürlich hat das auch zur Folge, dass jeder diese Art von Connector, den ihr entwickelt habt, nehmen müsste. Gibt es da irgendwelche Gespräche oder Ambitionen?
Soweit ist die Branche leider noch nicht. Da ist, glaube ich, auch noch zu viel Entwicklung jetzt direkt noch vor uns. Aber durchaus eben denkbar, dass man in Zukunft eben den Städten auch so Charging Stations hat, wo man eben diese Batterien, ähnlich wie das beispielsweise Gogoro bereits mit seinem Moped-Scooter installiert hat, wo eben auch inzwischen Firmen Lizenzen bekommen können. Ich könnte mir vorstellen, dass wir bei der nächsten Generation unserer Akkuentwicklung dann auch überlegen, ob wir so einen Standard nicht einführen, anbieten und möglicherweise auch lizenzieren.
Spannend. Ich frage mich gerade, wenn ich jetzt Interesse hätte an dem Produkt, wo ich das denn testen kann. Seid ihr beispielsweise auch auf der Micromobility Expo in Hannover im Mai? Ich bin auf jeden Fall da. Seid ihr auch dort?
Ja, wir werden dort mit einem kleinen Stand ausstellen und einerseits eben unsere Shared-Produkte zeigen, andererseits aber auch unsere Baona Go Personal Scooter, also Scooter, die eben für den Privatbereich zu kaufen sind.
Welche Trends und Entwicklungen, um sozusagen den Podcast mal zum Ende zu führen, mit dem Blick auf die Uhr, welche Trends und Entwicklungen siehst du dieses Jahr? Worauf freust du dich? Was ist etwas, was noch keiner weiß, was sie jetzt erfahren können?
Wenn man einen Blick wirft auf diese Micromobility-Szene, dann hat sich die im Moment noch sehr stark polarisiert zwischen großen, schweren Fahrzeugen wie eben Motorrollern, die 100 Kilo und darüber sind, und mittelgroßen, kleineren Fahrzeugen im Bereich von 20 Kilo. Und dazwischen gibt es eben noch eine große Spanne, aber auch darunter noch gibt es noch eine Spanne. Also durchaus Fahrzeuge für den persönlichen Bereich von unter 10 Kilo, aber auch Fahrzeuge in den verschiedenen Klassen, die dann eben zwischen 20 und 100 Kilo stattfinden. Für eine Person, für zwei Personen, vielleicht mit Windschutz, vielleicht sogar mit Wetterschutz. Aber vor allem Fahrzeuge, die eben noch leichter zu aktivieren sind, die vielleicht gar keinen Ständer mehr brauchen, wo ich draufsteige, wo ich wegfahre, wo ich in extremen Verkehrssituationen noch sicherer bin. Und da gibt es auch einige Prototypen, an denen wir arbeiten, und da wird in den nächsten 6 bis 12 Monaten einiges zu sehen bekommen.
Das klingt so, als müsste ich mal durch dein Büro gehen und mir die Moodboards angucken, die so rumstehen, um dann einen Eindruck zu bekommen, was da noch alles kommt.
Sebastian, da bist du immer gerne eingeladen. Auch wir freuen uns natürlich auf dein Feedback und deine Erfahrung, und gerne können wir auf die Moodboards schauen, aber auch mal auf unsere Teststrecken gehen und das eine oder andere ausprobieren.
Ich habe ja gesagt, du bist ein Antreiber. Hast du schon neue Projekte, die jenseits dessen sind, was wir besprochen haben, auf die du dich freust, die deinem Kopf schon irgendwie sich entwickeln? Du musst gar nicht sagen, worum es geht. Mich würde so interessieren, ob du schon irgendwie, wie viele Ideen du im Kopf hast, die dich da umtreiben dauernd.
Ja, wenn wir gerade wie wir jetzt in verschiedenen Städten unterwegs sind in Deutschland, dann diskutieren wir eigentlich permanent auf der Fahrt, im Zug, im Auto, sogar beim Rollerfahren, was wir wo machen können und wie wir in Zukunft die Städte vor allem irgendwo lebenswerter machen können. Und da ist die Evolution gerade am Beginn, und teilweise wird auch da Revolutionen einsetzen, und in 10 Jahren wird der Verkehr in der Stadt ein ganz anderer sein, wie er heute ist.
Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, für die interessanten Informationen über den Produktentwicklungszyklus, über die Produktentwicklungswelt mit Faishen. Und ich freue mich auf die Micromobility Expo in Hannover und sage vielen Dank und tschüss.
Ich bedanke mich. Danke, Sebastian.
Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast bei FreundInnen und KollegInnen fleißig weiterempfiehlst und auch gerne mal bei steadyhq.com/freifahrt vorbeischaust. Ich hoffe, ihr seid mit dieser neuen Folge bereits auf ein paar neue Gedanken gekommen. Vielleicht sind bohrende Fragen aufgetaucht oder ihr seht das Thema Mikromobilität bereits mit ein wenig anderen Augen. Schickt mir gerne weiterhin eure Fragen und Kommentare an podcast@freifahrt.org oder auf Instagram und Twitter. Dort findet ihr mich ebenfalls unter dem Handle Freifahrt. In der nächsten Folge von Freifahrt spreche ich übrigens mit dem Planer und Visionär Christian Scheler von Argus über die Stadt der kurzen Wege und andere Zukunftsszenarien für eine lebenswertere Stadt. In diesem Sinne, gute Fahrt und lasst die Haare wehen.